NDR Info. Themen des Tages.
Mit Dirk Leukroth einen schönen Sonntagabend. Wir blicken gleich genauer auf den Evangelischen Kirchentag in Hannover, der heute zu Ende gegangen ist, und nach Rumänien, in dem die Präsidentschaftswahl wiederholt werden musste. Zunächst geht es aber um die Gewaltspirale in Nahost. Am dritten Tag in Folge hat die jemenitische Houthi-Miliz ihre Raketenangriffe auf Israel fortgesetzt. Dieses Mal konnte Israels Raketenabwehr den Einschlag nicht verhindern, in unmittelbarer Nähe des Tel Aviver Flughafens nämlich. 8 Menschen sind dabei verletzt worden. Seitdem Israels Armee die Angriffe wiederum im Gazastreifen am 18. März also wieder aufgenommen hatte, feuert die Houthi-Miliz aus Solidarität mit der Hamas wieder regelmäßig Geschosse Richtung Israel. Und die Reaktion auf diesen Angriff heute kam prompt.
Premierminister Benjamin Netanyahu hat den jemenitischen Houthi-Milizen harte Vergeltungsschläge angekündigt. Israel werde sich den Vereinigten Staaten bei deren Militäraktionen gegen die Houthis im Jemen anschließen. Er könne nicht alle Einzelheiten preisgeben, sagte Netanyahu in einer Videobotschaft auf der Nachrichtenplattform X am Nachmittag. Zitat: Es wird einfach nicht nur einen Knall geben und damit ist es gut, sondern es werde deutlich mehr geben. Der Premierminister stellte den Raketeneinschlag in einen größeren Zusammenhang. Denn die bevorstehende Einberufung von mehreren 10.000 Reservisten, von denen viele bereits mehr als 300 Tage seit dem Terrorüberfall der Hamas vor 1,5 Jahren gedient haben, trifft bei weitem nicht mehr überall auf ungeteilte Zustimmung. Bürger Israels, ich werde Ihnen nicht sagen, dass es keine Herausforderungen gibt. Wir stehen vor sehr großen Herausforderungen. Es ist letztendlich der Iran und es sind auch die Houthis, wie Sie sehen können. Auch im Gazastreifen haben wir noch Arbeit. Israel ist dank unserer Einigkeit und dank unserer Kämpfer eine starke Großmacht. Die Houthis hatten nach eigenen Angaben eine ballistische Rakete auf Israel abgeschossen, die erstmals von der israelischen sowie von der in Israel stationierten US-Raketenabwehr vor dem Einschlag nicht hatte zerstört werden können. Das Geschoss schlug unmittelbar neben der Zubringerstraße zum Terminal 3 des Flughafens Ben-Gurion ein. Hunderte von Passagieren, die sich vor und im Gebäude befanden, suchten in großer Eile die Schutzräume auf. Unterdessen tritt das israelische Kabinett am Abend zusammen, um der Einberufung von mehreren 10.000 Reservisten und der damit geplanten Ausweitung der Offensive im Gazastreifen zuzustimmen. Der Plan, so berichtet der israelische Radiosender Kan, sehe unter anderem vor, die palästinensische Bevölkerung aus dem Norden des Gazastreifens zu vertreiben und die Gebietsflächen von der Armee besetzen zu lassen. Falls die Hamas die 59 Geiseln, von denen nach Angaben Netanjahus weniger als 24 noch am Leben sein sollen, nicht freilässt, würden die Gebiete immer kleiner und kleiner werden, in denen sich die Bevölkerung aufhalten dürfe. Massive Kritik an dem Vorgehen Netanjahus kommt nicht allein von den Angehörigen der Geiseln. Auch ehemalige Armeeoffiziere können keinen militärischen Sinn erkennen, da Netanjahu keine politische Perspektive biete. Ex-General Ben Reuven heute Morgen im Radiosender Ma'ariv. So kann man keinen Krieg führen. Wenn man diesen groß angelegten militärischen Schritt gehen möchte, muss es parallel dazu auch einen Schritt geben, der den militärischen vervollständigt. Sonst ist dieses Vorgehen unmoralisch. Es ist ganz klar, was der Premierminister und die Regierung mit diesem Schritt bezwecken wollen. In erster Linie geht es dem Premierminister um sein politisches Überleben. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz warnte am Freitag vor einem, Zitat, vollständigen Zusammenbruch der humanitären Hilfe im Gazastreifen. Ohne sofortige Lieferungen von medizinischen Hilfsgütern und Lebensmitteln könne das Rote Kreuz einen Großteil seiner Arbeit nicht mehr länger aufrechterhalten.
Unser Nahost-Korrespondent Clemens Fehrenkotte. Die Houthi forderten internationale Airlines schon auf, den Tel Aviver Flughafen aus Sicherheitsgründen zu meiden. Unter anderem die Lufthansa-Gruppe hat auch schon ihre Flüge von und nach Israel eingestellt, zumindest mal bis Dienstag. Über 5 Tage stand Hannover im Zeichen des Evangelischen Kirchentags. Ein buntes Glaubensfest mit vielen politischen Botschaften. Das Ganze unter dem Motto mutig, stark, beherzt und facettenreich mit so manchem Schlagabtausch. Darüber habe ich gesprochen mit unserer Reporterin in Hannover, Christina Maria Purkart. Dieser Kirchentag endete, wie er begann, mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel nämlich. Hat denn das Wetter mitgespielt und wie stimmungsvoll war das Ganze?
Also das Wetter hat mitgespielt, es ist sehr kühl geworden, aber das hat eigentlich der Stimmung keinen Abbruch getan. Es gab Musik und auch Tanz und die Menschen waren bewegt und haben mitgesungen und mitgeschwungen. Und da hat man die Kälte gut mit weggekriegt und die Stimmung war trotz des bisschen grauen Himmels sehr gut. Es war aber trocken.
Okay, immerhin. Die Organisatoren des Kirchentags haben ja heute Mittag auch eine grundsätzliche Bilanz gezogen. Wie sieht die denn aus? Hat man die gesteckten Ziele erreicht?
Ja, die waren sehr zufrieden, weil man mehr Menschen, die Tickets gekauft haben, als beim letzten Kirchentag in Nürnberg hatte. Natürlich nicht die Zahlen, die man in den 90er Jahren noch erzielt hat, aber man hat 81.000 Menschen gezählt, die Tickets gekauft haben. Man hat auch dann neuerdings auch Livestreams von Leuten, die gar nicht hier nach Hannover gekommen sind. Da hat es auch 67.000 Aufrufe gegeben. Also man hat das Gefühl, man ist sehr gut wahrgenommen worden und auch in der Stadt sehr gut wahrgenommen worden, denn es gab ja abends immer kostenfreie Konzerte, zum Beispiel mit Gentleman oder Jupiter Jones. Und man hat jeden Abend 30.000 Menschen bei den Konzerten auf den Plätzen in der Innenstadt gehabt. Und das waren ja nicht alles identisch mit den 81.000. So dass man sagt, man hat so um die 100.000 Menschen erreicht mit dem Kirchentag. Und man hat am Abend der Begegnung so 150.000 Menschen in die Innenstadt, also zum Auftakt, locken können.
Das ist ganz ordentlich. Und es war auch viel politische Prominenz auf dem Kirchentag vertreten. Und interessanterweise hat Bundestagspräsidentin Klöckner eine Debatte darüber entfacht, wie politisch Kirche sein sollte. Zitat: Kirche kann Partei ergreifen, aber darf nicht Partei sein. Hat man das als Maulkorb verstanden?
Nein, überhaupt nicht. Die Kirchentagspräsidentin Anja Sigismund hat auch im Schlussgottesdienst einfach nochmal betont, wir halten uns nicht raus, wir mischen uns ein. Und das nehmen wir auch als Inspiration mit nach Hause. Das machen wir auch zu Hause weiterhin jeden Tag. Wir bleiben politisch. Und das war eigentlich von allen Kirchenvertretern hier zu hören, dass Kirche einfach mit dem, was im Evangelium steht und in dem, was im Moment an Gefährdung von Menschenwürde, Menschenrechten, aber auch Klima vorhanden ist in der Gesellschaft, dass Kirche da auf der biblischen Grundlage nicht schweigen kann.
In die Zeit des Kirchentags fiel ja auch die Diskussion über die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch. Wie wurde das denn in Hannover abgebildet?
Ja, es kam nahezu in jedem der Podien dann am Freitag, die irgendwie vage politisch waren, nochmal zur Sprache. Und bei einem Podium, wo es um Migration ging, wurde dann auch eine Erklärung verabschiedet. Resolution nennt man das hier, die unter anderem als erster auch der frühere Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford-Strom, unterzeichnet hat, dass doch bitteschön die Kirchen darauf einwirken möchten, die Kirchenleitungen, dass ein AfD-Verbotsverfahren eingeleitet wird beim Bundesverfassungsgericht durch die entsprechenden Organe, Bundestag, Bundesrat und so weiter.
Allgegenwärtig ist ja auch nach wie vor der Krieg in der Ukraine. Wie steht denn die Kirche zum Thema Waffenlieferungen?
Ja, da ist man ein bisschen schwammig. Die friedensethische Debatte ist ja so, wir haben Militärseelsorge. Man sagt, wir können nicht mehr so pazifistisch sein, wie wir es in den 80er Jahren waren. Unter gewissen Umständen müssen wohl auch Waffenlieferungen sein, damit die angegriffene Ukraine sich gegen den Aggressor Putin verteidigen kann. Es gibt aber auch eine Fraktion von Pazifisten, deren Schirmherrin Margot Käßmann ist. Die haben eine Friedenssynode parallel zum Kirchentag hier in Hannover veranstaltet, wo sie auch einen Friedensruf aus Hannover geschickt haben mit 7 Thesen, die biblisch begründet zum Pazifismus und zur Gewaltfreiheit aufrufen und sagen, wir müssen Gewaltspiralen durchbrechen und woanders ansetzen als bei Waffenlieferungen und Krieg. Wir müssen friedensfähig statt kriegstüchtig werden.
Jetzt hatten wir viele schwere Themen. Deine Bilanz, wie hat sich Hannover als Gastgeber des Kirchentags präsentiert?
Gut. Der Oberbürgermeister war in der Bilanzpressekonferenz auch sehr zufrieden. Die Sicherheit war gewährleistet, die Stimmung in der Stadt war gut in der Innenstadt. Menschen waren unterwegs, es war nie aggressiv, auch wenn es voll war. Das ist das, was Menschen immer fasziniert an Kirchentagen, wenn die U-Bahn überfüllt ist, wird nicht gemeckert, sondern gesungen. Und insgesamt war die Stimmung sehr gut. Und man hat gesagt, man kann da auch noch mal lernen von diesen Konzepten, wie das gehandelt wird für andere Großevents.
Christina Maria Purkert, unsere Reporterin vom Kirchentag in Hannover, der heute zu Ende gegangen ist. Wir haben ja gehört, dass dabei die Frage aufkam, wie sehr darf oder soll Kirche sich auch in die Politik einmischen? Und das wurde auch im Gespräch mit dem Oberbürgermeister der niedersächsischen Landeshauptstadt, Belit Onay, von den Grünen thematisiert. Ihn hatten wir heute Morgen bei NDR Info im Interview und wollten seine Position dazu wissen.
Ich finde es in der Sache richtig, dass Kirche sich positioniert. Vielleicht nicht zu den kleinsten alltäglichen Fragen, so nehme ich die Kirche und auch Christinnen und Christen in ihrer Rolle auch nicht wahr. Ich nehme aber doch wahr, dass die Kirche sehr starke gesellschaftspolitische Bedeutung hat und dass sie diese auch immer wieder zur Geltung gebracht hat. Wenn man sich an die Friedensbewegung der 80er Jahre erinnert, auch der Kirchentag stand ja damals immer wieder unter dem Eindruck, hat dazu klare Positionierung, klare Impulse gesetzt, die wahnsinnig wichtig waren, auch für die politischen Diskurse. 89 in der DDR, die Signale und Impulse auch der Kirche bis hin eben zur Wiedervereinigung. Aber und jetzt auch wieder in Fragen zu Migration, zu Klima, muss natürlich eine Kirche, muss der Kirchentag, müssen Christinnen und Christen auch sich damit befassen. Und es ist ja nicht so, dass die Kirche auch oder der Kirchentag immer der einhelligen Meinung ist. Auch dort braucht es den Diskurs, auch dort braucht es die Debatte, auch die Reibung, die wir in der Gesellschaft auch im Großen führen. Also insofern würde ich dem widersprechen. Also ich glaube, ja, Kirche, Kirchentag muss sich politisch auch entlang ihrer eigenen Glaubensfragen auch zur politischen, gesellschaftspolitischen Fragen positionieren.
Soweit die Meinung von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay. Und nun zieht unser Kollege Florian Breitmeier noch seine ganz persönliche Bilanz des zu Ende gegangenen Events, das weit über kirchliche Themen und Kreise hinausging.
NDR Info. Die Meinung.
Kirchentag in Hannover. Ein Christentreffen an der Leine. Und zugleich völlig losgelöst von so mancher Tristesse im Alltag. Ein fröhliches Glaubensfest reich an Höhepunkten in der norddeutschen Tiefebene. Lichtermeer, Segensfeier auf dem Aschsee, 72 Stunden Mitsingkirche. Stärkend, herzerwärmend. Aber war der Kirchentag in Hannover auch mutig, wie es das Motto vorgab, mutig, stark, beherzt? Als begeisternde Kraftquelle für kirchlich Hochverbundene in stürmischen Zeiten war er zweifellos ein Erfolg. Beim Thema Mut aber, da verließen den Kirchentag zum Teil die Kräfte. Besonders deutlich wurde dies bei den großen Podien. Und damit ist ausdrücklich nicht gemeint, dass Diskussionsrunden so besetzt sein sollen, dass es dort vor allem laut knallt und klickträchtig die Fetzen fliegen. Rassismus, Hass und Hetze haben auf einem Kirchentag nichts zu suchen. Das ist unstrittig und richtig so. Es bleibt aber ein Störgefühl, wenn mantraartig ausgerufen wird, dass der Kirchentag eine breite Dialogplattform biete und ein vielfältiger Verständigungsort sei. Bei so wichtigen Themen wie zum Beispiel Krieg und Frieden oder sexualisierter Gewalt aber die vielstimmige Kontroverse ausgespart wird. Man fragt sich schon, ist es wirklich so schwer, die Pazifistin und Theologin Margot Käßmann zum Beispiel mit dem ehemaligen Verteidigungsminister und Mitglied des Kirchentagspräsidiums Thomas de Maizière auf einem Podium zum Thema Frieden zusammenzubringen? Und warum sitzen beim Thema Missbrauch neben Betroffenen, die sich innerhalb von evangelischen Strukturen engagieren, auf einem Hauptpodium nicht auch kirchenkritische Betroffene, die bewusst Druck von außen machen wollen? Eine Kirche des Worts, die sich ihrer Vielstimmigkeit rühmt, wirkt an dieser Stelle seltsam verdruckst und kontrollfixiert. Eine Vielfalt von Positionen kam in Hannover schon irgendwie auch vor, aber eben oft an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeiten. Dabei, es geht ja. Das hat auch auf dem Kirchentag die zuvor von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner mit ausgelöste Debatte gezeigt um die Frage, wie politisch die Kirche sein soll. Deshalb mehr Mut zum ehrlichen Streit, zum Aufstechen von Meinungsblasen, auch der kirchlichen. Mehr Mut zur Vielfalt der besten Argumente an gemeinsamen Orten. Eine gepflegte Konfliktkultur, die ihren Ausdruck in humanen, klugen und kontroversen Positionen findet. All das ist eben nicht gleichbedeutend mit dem Verlust von christlicher Identität und demokratischer Kultur. Mehr Mut bitte, ihr Lieben. Einen hämischen Abgesang hat der Kirchentag gleichwohl nicht verdient. Denn er wird gebraucht. Als Identitätsstifter, als Ort der Sinnsuche und Resonanzboden eines konkreten christlichen Engagements vor Ort. Bunter Ausdruck dafür ist auf Kirchentagen der sogenannte Markt der Möglichkeiten. In Messehallen präsentieren sich vielfältigste Initiativen, Gruppen, Vereine und kirchliche Verbände. Stand reiht sich an Stand. Stillstand gibt es nicht. Die Auswahl ist groß. Dieser Markt ist eine riesige, begehbare Suchmaschine, in der Menschen versuchen können, gute und nachhaltige Antworten auf die großen und kleinen Fragen des Lebens und des Alltags zu finden. Denn dort, im Alltag und nicht bei einem fünftägigen Glaubensfest mit vielen Gleichgesinnten, entscheiden sich letztendlich das Leben und Christsein.
Der Kirchentag in Hannover ging zu Ende. Florian Breitmeier kommentierte. Auf ein neues. Wegen mutmaßlicher Einflussnahme Russlands war im November nämlich in Rumänien der erste Durchgang der Präsidentenwahl annulliert worden. Nun sind die Wähler heute wieder zu den Urnen gerufen worden, bis 20 Uhr noch. Dann schließen die Wahllokale. Insgesamt 11 Kandidaten sind angetreten. Allerdings wird das wohl auch nicht das letzte Mal gewesen sein, also die letzte Runde, denn es ist nicht davon auszugehen, dass einer von diesen Kandidaten die nötige absolute Mehrheit der Stimmen bekommt. Das heißt, eine Stichwahl am 18. Mai wird es dann wohl endlich richten. Wer sich Chancen auf das Präsidentenamt in Rumänien ausrechnen kann, erzählt Oliver Schosch.
Laut den Umfragen kommt einer sehr sicher in die Stichwahl. Der Chef der rechtsnationalen AUR-Partei, der 38-jährige George Simion. Er hatte bei der annullierten Wahl noch Platz 4 geholt und sich dann für den damaligen Wahlsieger, den rechtsradikalen Kalin Georgescu, ausgesprochen. Doch der wurde dann disqualifiziert nach einer äußerst fragwürdigen und intransparent finanzierten TikTok-Kampagne, die ihm aus dem Nichts zum Sieg verhalf. AUR-Chef Simion erzählt, wie Georgescu ihm quasi den Staffelstab übergeben hat, dass er nun der Kandidat für das rechte Lager wird.
He phoned me when the Electoral Bureau.
Er hat mich angerufen, als die Wahlkommission die illegale Entscheidung gefällt hat, ihn von der Wahl auszuschließen. Und er hat gesagt, komm, jetzt sammel du Unterschriften für die nächste Runde. Ich habe ihn gefragt, für wen? Er sagte, für dich. Doch George Simion ist ein bisschen anders als Kalin Georgescu, dem eine Russlandnähe nachgesagt wurde. Simion ist zwar gegen militärische Hilfen für die Ukraine, sieht Russland aber als eine Bedrohung, auch für Rumänien. Ansonsten ist Simion ein klassischer rechtsradikaler Populist, der sich im Wahlkampf EU-kompatibel gibt. Denn der rumänische Präsident ist nicht nur Repräsentationsfigur, er ist auch für die Verteidigung, die Justiz und die Geheimdienste zuständig und vertritt Rumänien bei EU-Ratssitzungen. Ich sage nicht, dass wir die EU verlassen müssen, auch wenn das viele behaupten. Meine Agenda ist Romania first, die rumänischen Interessen vertreten. Ich bin auf einer Linie mit Donald Trump und Giorgia Meloni. Das bin ich. Laut den Umfragen liefern sich zwei Kandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das zweite Ticket für die Stichwahl am 18. Mai. Einer von ihnen ist der 65-jährige Crin Antonescu, ein ehemaliger Minister und Interimspräsident. Er ist der Kandidat der aktuellen Regierungskoalition aus der sozialdemokratischen PSD, der immer wieder Korruption vorgeworfen wurde, der liberal-konservativen PNL und der Partei der ungarischen Minderheit UDMR. Ich werde dieses Land verändern, weil ich es einen werde, weil ich es stärken werde, weil ich es gemeinsam mit Ihnen aufbauen werde. Laut Transparency International ist Rumänien nach Ungarn und Bulgarien das drittkorrupteste Land der EU. Und mit Crin Antonescu wird sich da nichts ändern. Er wird die Klientelpolitik der Regierung mittragen, so Sorin Ionita vom Think Tank Expert Forum. Er ist einer der bekanntesten rumänischen Politikwissenschaftler. Der dritte Mann mit reellen Chancen auf die Stichwahl ist der aktuelle parteilose Bürgermeister von Bukarest, Nicușor Dan. Ich will in erster Linie die europäische, die westliche Richtung beibehalten. Und dann braucht Rumänien Reformen, sodass die staatlichen Institutionen und die Verwaltung wieder funktionieren. Und es braucht einen echten Kampf gegen Korruption. Außenseiterchancen hat noch der ehemalige Regierungspolitiker Viktor Ponta, der jetzt als unabhängiger ultrareligiöser Trump-Fan antritt. Ob Rumänien einen rechtspopulistischen Präsidenten bekommt oder nicht, das ist völlig offen.
Oliver Schosch berichtete. Seit den 1960er Jahren gehört Camping zur Gemeinde Kronsgard an der Ostsee im Norden Schleswig-Holsteins dazu. Direkt hinterm Deich standen seitdem Wohnwagen von Stammgästen, die hier im Sommer ihre Wochenenden und freien Tage verbracht haben. Nicht auf einem großen Campingplatz, sondern auf einfachen Flächen mit höchstens 5 Stellplätzen. Doch seit dem vergangenen Jahr ist das Campen hier verboten, obwohl sich niemand vor Ort beschwert hat. Die Camper kämpfen seitdem für ihre Rückkehr an den Strand. Bastian Pölz hat sie besucht.
Mal sehen, ob wir noch reinkommen. Sieht natürlich aus, wenn es ein Jahr nicht benutzt ist, wie es aussieht, ne? Eve Asmussen blickt in das WC und Duschhäuschen, das sie und ihre Familie während ihrer Sommeraufenthalte in Kronsgard immer benutzt haben. Seit 2013 war die Kappelnerin jedes Jahr mit ihrem Wohnwagen hier, bis es vom Amt 2023 hieß, nach der Saison ist Schluss. Ein Schock für Camper und Verpächter, so wie Svenja Petersen, die mit ihrem Vater Udo nun auf den zweiten Sommer ohne Campinggäste blickt.
Das macht man ja auch einfach, weil man da mit dem Herz dranhängt. Und
damit groß geworden ist.
Ja, wir sind halt alle damit groß geworden. Und es war halt immer wie so eine kleine Familie im Sommer irgendwie. Es war halt schön.
Der kleine Nebenverdienst für die Petersens weg. Die Gemeinde Kronsgard nördlich von Kappeln hatte die Kleinstplätze seit den 1960er Jahren immer genehmigt, bis das Naturschutzgesetz vor 2 Jahren dazwischen kam. Zum Bedauern von Holger Hofmann, dem Vorsitzenden des Bauausschusses der Gemeinde.
Wir hatten nie Probleme, weder mit den Betreibern noch mit den Pächtern von diesen Campingplätzen. Und wir sind auch eigentlich recht enttäuscht darüber, dass das nicht mehr weitergeführt werden kann. Die Gemeinde Kronsgard besitzt keine weiteren Campingplätze mehr, sodass dies im Rahmen der verschiedenen Möglichkeiten, hier Urlaub zu machen, eigentlich ein tolles Angebot gewesen ist.
Das Umweltministerium schreibt, dass Gemeinden grundsätzlich mit neuen Bebauungsplänen Kleinstcampingplätze genehmigen können. Doch das habe Kronsgard bereits vergeblich versucht, erklärt der Bauausschussvorsitzende Holger Hofmann. So dicht am Meer darf nicht gebaut werden, so steht es im Landesnaturschutzgesetz. Bauen wolle ja auch niemand, sagt Eve Asmussen, nur wieder zurück auf die Plätze, auf denen für Strom, Wasser, Abwasser und Müll gesorgt sei.
Man will es ja verstehen. Und es ist nicht, nach 2 Jahren habe ich es immer noch nicht verstanden. Ich verstehe immer noch nicht den Grund und ich habe auch noch keine klare Antwort gehört, warum es nicht möglich sein soll.
Die Pächter und Verpächter haben eine Petition in den Landtag eingebracht, um die Kleinstcampingplätze wieder nutzen zu dürfen. Aktuell befassen sich mehrere Ausschüsse mit dem Thema. Eve Asmussen möchte sich nicht über Sinn und Unsinn der verschiedenen Gesetze aufregen. Sie hofft auf eine unkomplizierte und pragmatische Lösung, um mit ihrer Familie die kommenden Sommer wieder im Wohnwagen in Kronsgard verbringen zu können.
Bastian Pülz war das mit Einblicken aus Kronsgard. Und jetzt kommen wir zum Licht. Das gibt es noch im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga. Holstein Kiel hat heute einen ganz wichtigen Sieg gefeiert, Henrik Lückhoff.
Viele hatten Holstein Kiel ja schon abgeschrieben, aber die KSV ist wieder da. Nach dem Sieg vergangene Woche gegen Gladbach holte sie heute in Augsburg den 2. Dreier in Folge. 3:1 haben die Kieler in Augsburg gewonnen und damit sind sie zwar weiter Vorletzter, aber sie sind eben auch nur noch einen Punkt hinter Heidenheim auf dem Relegationsrang. Daniel Gahn hat das Spiel in Augsburg gesehen.
In der ersten Hälfte traf Marcino per Strafstoß zum 1:0 für die KSV, die beim Gastspiel in Augsburg besonders Kontersituationen stark ausspielte. So war es dann auch kurz vor der Pause. Bernardsson nach einem Konter zum 2:0. Und auch in der zweiten Hälfte traf Bernardsson nach einer Kontersituation zum 3:0 für Kiel. Augsburg versuchte in der Folge viel und konnte spät durch Meunier noch auf 1:3 verkürzen. Doch am Ende blieb es beim 3:1 für Holstein Kiel.
Tja, und damit lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt oder zumindest auf den Relegationsrang bei den Kielern um Steven Skripski.
Jetzt kommen wir halt in den Flow, den wir vielleicht uns früher erhofft hatten, aber wir haben oft die Möglichkeit jetzt mal mit, dass wir viele auch im Training an Bord haben. Wir können aus dem Vollen schöpfen und deshalb ist es für den Trainer, glaube ich, auch relativ schwierig, immer wieder 11 zu finden, die Besten sind, weil das Niveau dann einfach höher wird. Und deshalb bin ich froh, dass wir das zeigen können, was wir heute gezeigt haben.
Im 2. Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga ist der Tabellenzweite Leverkusen gerade zu Gast in Freiburg. Die Freiburger wollen noch in die Champions League. Nur wenn sie punkten, bleiben sie vor Dortmund auf Platz 4. Und gewinnt Leverkusen nicht, dann ist der FC Bayern heute endgültig zu 100% deutscher Meister. Rund 70 Minuten sind gespielt und die Freiburger führen mit 2:0. Bleibt es dabei, wären die Bayern also deutscher Meister. Sie können das ganze Spiel noch live und in voller Länge hören auf sportschau.de. und in der Sportschau-App, genau wie dann auch die letzte Partie des 32. Spieltags ab 19.30 Uhr Mainz gegen Frankfurt. In der 2. Liga ist Elversberg neuer Tabellendritter nach dem 3:1-Sieg in Nürnberg. Mit 4 Punkten Rückstand jetzt auf Tabellenführer HSV. Kaiserslautern hat erneut Punkte im Aufstiegsrennen liegen lassen mit dem 2:2 in Karlsruhe. Und im Tabellenkeller hat Fürth verloren bei Hertha BSC mit 0:1. Fürth ist punktgleich mit mit Braunschweig. Und in der Fußball-Bundesliga der Frauen hat Wolfsburg mit 4:0 beim tabellenletzten Potsdam gewonnen und bleibt einen Spieltag vor Schluss auf Platz 2. In der Handball-Bundesliga hat der THW Kiel einen Auswärtssieg in Stuttgart geholt, 35:32. Damit bleiben die Männer vom THW Kiel auf Platz 5. Mehr von Rudi Dautwitz.
Eine Halbzeit lang war es ein Offensivfeuerwerk mit einer 23:19 Führung für den THW. Doch der abstiegsbedrohte Gastgeber gab noch nicht auf. Erwischte nach der Pause mit 4 Toren in Folge den perfekten Start. Mitte der zweiten Halbzeit aber nutzte der THW eine kurze Stuttgarter Schwächephase konsequent aus und setzte sich auf 31:27 ab. Das war die Vorentscheidung. Der THW Kiel gewinnt beim TVB Stuttgart am Ende mit 35:32. Bester Torschütze dabei Kiels Emil Madsen mit 12 Treffern.
Auch an der Tabellenspitze haben beide Teams ihre Spiele gewonnen. Spitzenreiter Füchse Berlin setzte sich klar gegen Bietigheim durch. Verfolger Melsungen gewann gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Gerade spielt noch der HSV Hamburg in Magdeburg und liegt zu Beginn der zweiten Hälfte mit 16:20 zurück. Alle Ergebnisse in der Übersicht und die Tabelle der Handball-Bundesliga finden Sie jederzeit auf ndr.de/sport. In der Formel 1 steht heute Abend deutscher Zeit das 6. Saisonrennen an in Miami in den USA. Achim Scheu blickt voraus.
Weltmeister Max Verstappen startet von ganz vorne in den 6. Grand Prix des Jahres. Am Donnerstag noch wurde der niederländische Red Bull-Star Vater einer Tochter. Am Samstagabend raste er in Miami in einer engen Formel-1-Qualifikation auf Startplatz 1. Hinter Verstappen wurde Vorjahressieger Lando Norris im McLaren Zweiter. Von Rang 3 geht der erst 18 Jahre alte Mercedes-Shootingstar Kimi Antonelli vor WM-Spitzenreiter Oscar Piastri im zweiten McLaren in den Grand Prix in Florida.
Und der einzige Deutsche, Nico Hülkenberg, im unterlegenen Sauber startet als 16. Los geht's um 22 Uhr.
Soweit Henrik Lückhoff mit dem Sport. Mein Name Dirk Leukroth und soweit die Themen des Tages.